HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit der Kabarettistin Uta Köbernick, Gastgeber ist Arne Kapitzer. Uta Köbernick lebt in Zürich, wo sie auch Schauspiel studiert hat. Sie singt Lieder, die sie manchmal auch Widerständchen nennt, wenn sie politisch sind. Sie fordert sehr die Aufmerksamkeit ihres Publikums, wenn sie ihre Aphorismen und Kürzestgeschichten vorträgt. Und sie hat für all das schon Preise wie den Deutschen Kleinkunstpreis und den Salzburger Stier bekommen. Geboren ist sie im Osten Berlins, als dieser Teil der Stadt noch Hauptstadt der DDR war. Wenn Sie, Frau Köbernick, heute das Sandmännchenlied, also Sandmann, lieber Sandmann, hören. Was kommen Ihnen da für Erinnerungen in den Kopf?
Ich habe das Sandmännchen, also das letzte Ostdeutsche, noch in der DDR aufgenommene Sandmännchen damals gesungen. Ich weiß gar nicht, wie lange das überhaupt gesendet werden konnte, weil kurz danach kam ja schon der Einigungsvertrag und da durfte man das nicht mehr. Also die mussten dann sofort eine neue Aufnahme machen, weil sonst hätte ich, glaube ich, richtig Kohle kriegen müssen.
Ja, und was haben Sie selbst, Frau Köbernick, denn aus der DDR Positives mit in die Vereinigung genommen? Denn man muss dazu sagen, Sie waren ungefähr in der Pubertät, als die Mauer fiel. Zwei einschneidende Erlebnisse.
Ich glaube, ich war ziemlich privilegiert, weil ich konnte, sag ich mal, von dem Bildungssystem in der DDR dahingehend profitieren, dass ich eine tolle Ausbildung für kaum Geld genießen durfte, also viele Instrumente lernen durfte, das an den Musikschulen, das hat ja damals alles nicht wirklich gekostet, wo sich heute Eltern schon überlegen müssen, geht das oder geht das nicht. Und ich war an einem Musikspezialgymnasium, würde man heute dazu sagen, das war damals an den Rundfunk mit angebunden und im Rundfunkkinderchor, deshalb gab es auch diese Sandmännchenaufnahme und durfte durch diesen Rundfunkkinderchor auch damals schon reisen. Und dadurch hatte ich zum Beispiel einfach so ganz privat, ich wusste, dass das nicht so einfach ist und eigentlich nicht geht, aber ich für mich privat, ich hatte so ein Grundvertrauen, ich werde reisen können. Als die Wende dann kam, konnte ich plötzlich meine Pubertät genießen, Grenzen überschreiten, die eh nicht mehr waren, sowohl Landesgrenzen als auch persönliche oder die Grenzen anderer manchmal auch. Das tut mir auch manchmal ein bisschen leid, aber ich hielt es eigentlich für sehr vernünftig, nur andere nicht. Das war so die Pubertät und Wendezeit dann, ja.
Es gab die staatlichen Organe, die zum Jubelfeste der DDR Leute verhaftet haben. Also die Stimmung war sehr angespannt da. Was haben Sie davon mitbekommen?
Natürlich gab es Armbrotsgespräche und so. Meine Eltern waren beide Journalisten und haben natürlich auch viel abends besprochen, was ich nur teilweise verstanden habe. Aber dann natürlich auch aufpassen musste oder sie aufpassen mussten, dass ich das nicht am nächsten Tag mal locker in der Schule sag, war ihm bewusst, natürlich. Man durfte nicht Westfernsehen gucken. Wenn man es getan hat, durfte man möglichst nicht drüber reden. Und ich muss gestehen, ich hatte wirklich viel Glück in der Zeit.
Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, es macht Spaß, auf der Bühne zu stehen und für andere was zu machen? Und die freut das dann?
Also mit der Geige war es nicht. Also ganz eindeutig nicht. Das war eine Hassliebe. Ich habe das Auftreten bei Musikschulkonzerten, ich fand es furchtbar. Ich habe auch nicht musiziert, ich habe Noten gespielt und versucht, so gut wie möglich zu funktionieren. Also das war weit entfernt davon, ein Selbstverständnis vom Auftreten zu sein. Anders war das dann echt beim Singen mit diesem Chor damals und auch solistische Sachen. Und wir haben ja auch damals so irgendwelche so Weihnachtsrevuen im Palast der Republik, da haben wir auch gespielt und so. Und das hat alles super Spaß gemacht. Das habe ich total gerne gemacht. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ist jetzt Auftrittbühne, da war ich nie aufgeregt. Das hat mir total Spaß gemacht. Das hatte nichts mit dem Geigenspiel zu tun für mich.
Dann allerdings kam auch die Gitarre irgendwann dazu. Ja. Und was hat die verändert?
14, 15 habe ich angefangen, Lieder zu schreiben. Und die Gitarre war einfach da für mich das Unverschulteste, also dem ich begegnen konnte. Das hatte man so vom Bauch und hat einfach versucht, sich da ein bisschen zu begleiten. Und da hatte ich auch keinen Ehrgeiz in irgendeiner Form, Noten oder irgendwas zu lernen. Das, was ging, habe ich gemacht. Und wofür es gereicht hat, hat mir auch gereicht. Und ich wollte meine Lieder vertonen, soweit. Und das war schön, weil das war eben kein verkopfter Zugang.
Was waren das denn so für Themen? Liebeslied?
So am Anfang, klar. Da war sowas dabei. Es gibt schon Sachen, wo ich sagen würde, natürlich würde ich das heute nicht mehr schreiben. Aber es gibt, glaube ich, kein Lied, wofür ich mich so richtig schäme. Oder? Das finde ich eigentlich ganz...
Das ist aber erstaunlich.
Ja, also richtig
fast
doll.
Alle Leute erzählen, sie haben das verbrannt, vergessen, verleugnet und so weiter.
Ja, also natürlich, also schon mit die Pubertät im Hintergrund und alles, das kann ich sehen. Aber ich muss sagen, so richtig, da waren Ansätze dabei, wo ich dachte, wow, schön, okay, in der zweiten Strophe nicht mehr durchgezogen und dann wird es pathetisch und so. Okay, aber der Grundansatz war schon, und das war wirklich eine Leidenschaft. Das schrieb einfach, das ging so.
Und wer war das Publikum für diese Stücke?
Na, ich habe da hin und wieder in Clubs mal gespielt, so. Auch jetzt gar nicht so lange Auftritt, das waren vielleicht so 20 Minuten oder so. Und ich habe in der Zeit auch in Bands gespielt, mit anderen zusammen. Und dann hat man mal sein Zeug, mal das Zeug von den anderen und habe mich da eh immer viel rumgetrieben, bin ja viel abgehauen in der Zeit von zu Hause und habe die Geige wieder entdeckt, weil ich dann, das war natürlich irgendwie toll, irgendwelche so Rockbands, die dann für eine Ballade eine Geige brauchten und dann habe ich gemerkt, da habe ich mich eigentlich frei gespielt, weil ich eben nicht nach Noten gespielt habe, weil ich gemerkt habe, es ist gar nicht so wild und ich muss ja nur zuhören und dann mal gucken, was mir einfällt dazu und das war ganz neu und da habe ich mir auch geschworen, ich spiele nie wieder nach Noten. Und wäre das nicht passiert, die Geige wäre in der Ecke gelandet, die hätte ich nie wieder angefasst.
Waren das dann Clubs im Osten oder im Westen Berlins und wie alt waren Sie da eigentlich, um das ein bisschen einzuordnen?
Also erstens Osten, zweitens mit 15 fing es an, das habe ich aber noch so bis 18 in verschiedenen Kombinationen gemacht. Die Bands hießen dann so, die eine war Nice Surprise, das andere hieß dann Notschlachtung oder Werner Brothers, so Zeug gab es da, ja.
Jetzt ist es Zeit für Ihren ersten Musikwunsch, Uta Köbernick. Ich weiß überhaupt nicht, was es ist.
Es ist ein Kollege, den habe ich mit 18 Jahren kennengelernt und war versteinert vor Ehrfurcht, wie toll der das macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielen Hörern auch bekannt ist. Sebastian Krämer mit einem Lied Politiker können nichts dafür. Und in dieser Zeit, wo jetzt gerade, es gibt wieder sehr viel gutes politisches Kabarett, das freut mich sehr, aber es kippt auch wieder einiges an Agitation. Und da muss ich sagen, hat Sebastian ein was ganz Großes mit diesem Lied geschaffen, finde ich.
Ihre Namen sind vertrauter als die unserer Nachbarn, die von Fußballern und die von Fußballerfrauen. Und wir denken, dass sie etwas bedeuten, etwa Kanzler der Einheit oder auch eine Mauer zu bauen. Seinen Doktor zu fälschen, kein Englisch zu sprechen, zu verkünden, dass es gut so sei, so oder so zu sein.
Politiker können nichts dafür, ein Stück von Sebastian Krämer, gewünscht von Uta Köbernick, die hier im H2 Doppelkopf zu Gast ist mit Arne Kapitza als Gastgeber. Sie haben uns erzählt, wie Sie mit der Gitarre und ein bisschen Straßenmusik und Spielen in Clubs zur Musik kamen. Heute sind Sie Kabarettistin, mit vielen Preisen ausgezeichnet und touren über die Bühnen des deutschsprachigen Raums und Sie leben in Zürich und das hat damit zu tun, dass Sie nach diesen ersten Schritten in eine Musikerinnenkarriere, dass Sie dann den Weg der Schauspielerin eingeschlagen haben. Wie ist das gekommen?
Dazwischen war noch ein Zwischenschritt und zwar in dieser Zeit, wo ich zwar viel abgehauen bin und ein Zeug gemacht habe, mein Abi abgebrochen, ich habe ja immer alles abgebrochen, habe ich dann mich doch entschlossen, ein klassisches Gesangsstudium anzufangen und das habe ich bis zum Vordiplom gemacht und in dieser Zeit fing ich an, mich sehr fürs Sprechtheater zu interessieren. Und habe während des Gesangsstudiums noch angefangen, an Schauspielschulen vorzusprechen. Und das hat dann in Zürich geklappt.
Was war zunächst mal die Attraktivität des Singens auf der Bühne?
Ich fühlte mich da sehr zu Hause. Ich habe ja von klein auf gesungen und durch diesen Chor damals. Und das war mir alles wahnsinnig vertraut. Und auch heute ist es, auch im Theater ist es für mich durchaus, weil eine Form da ist, Die Mischung von Singen und Spielen habe ich auch da sehr gemocht. So, ja.
Aber das war dann zu klassisch oder warum dann der Abbruch?
Ich hatte das Gefühl, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen doof, aber für mich war das Gesangsstudium schon am Anfang ein bisschen ein Mittel zum Zweck. Als ich so 12, 11 war, da wollte ich gerne Opernsängerin werden. Das hat sich natürlich dann eigentlich so ein bisschen erledigt. Und ich wollte einfach mehr Handwerk für die Bühne lernen.
Mundwerk.
Mundwerk, genau. Und da habe ich eben auch gemerkt, ich möchte mehr wirklich Theaterhandwerk lernen. Im Operngesang gibt es ja auch einen Schauspielunterricht, der ist begrenzt interessant gewesen.
Warum eigentlich?
Weil es dann doch mehr um die große Geste ging, die ich dann nicht so interessant fand. Und genau, und da wollte ich mehr lernen und habe das versucht. Ich war schon fast zu alt. Ich war 23. Das ist auch krass, wenn man bemerkt, mit 23, man guckt in den Spiegel und sagt, ich bin schon zu alt für was. Na, die wollen doch so 17-, 18-jährige Mädchen, formbar, Julias. Formbar. Genau, so. Material. Ja. Ein formbares Material. Und das muss ich sagen, das war in Zürich anders. Die Altersgrenze wurde noch so ernst genommen, wie sie auf dem Papier stand. Zürich, die Schauspielschule, hat viel auch gefördert an Eigeninitiative und hat die Leute auch ein bisschen auch machen lassen und das unterstützt sogar. Und das war für mich natürlich nicht schlecht. Das war auch das erste Mal, dass ich was, es war wirklich das erste Mal, dass ich was zu Ende gemacht habe.
Also Sie sind, wie nennt man den Abschluss als Schauspielerin hier?
Ein Diplom, wo man es wirklich, also eigentlich am unwichtigsten ist, da so ein Diplom in der Hand zu haben. Da dachte ich, das mache ich zu Ende, da hole ich mir einen Abschluss.
Naja. Was ist denn eigentlich beim Schauspielerischen am wichtigsten? Ist es wichtiger, seine eigenen Emotionen kennenzulernen, in welche Extreme man gehen kann? Oder ist es wichtiger, Leute zu beobachten, wie die sich verhalten? Worin besteht der Lernerfolg?
Also, ich muss ja eigentlich schon wieder sagen, ich fand dieses Schauspielstudium bei allem, man kommt immer an Grenzen und so weiter, aber eigentlich ist es ein großer Luxus, das muss man mal sagen. Man darf sich 4 Jahre eigentlich mit sich selbst, man darf und muss sich kennenlernen. Also, weil es ist ja nicht wie beim Instrument oder so, wo der Körper, die Stimme, das ist das Material, mit dem man, das man zur Verfügung hat, was man trainieren muss. Und auch gleichzeitig eben gut kennenlernen muss. Das heißt ja, es ist ja für einen Schauspieler, nur weil er vielleicht Sachen spielt, also wenn er Sachen spielt, die einem selber fremd sind. Also es ist ja auch wichtig, seine eigenen Grenzen zu kennen, um sie für eine Rolle zu übertreten. Aber man muss sie kennen und um Dinge wie Scham oder, es ist ja manchmal diese falsch verstandene Schamlosigkeit bei Schauspielern, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja, da haben alle ihre Grenzen und sollten sie kennen. Und wenn man sie für eine Rolle überschreitet oder eben sich woanders hin begibt, dann ist es wichtig, die eigene Grenze zu kennen. Auch im Theater ist es wichtig, Nein sagen zu können. Also wenn einem nicht inhaltlich klar ist, warum man jetzt bestimmte Dinge macht, ich wäre da sehr vorsichtig. Das wird auch manchmal durchaus auch ein bisschen missbraucht, dass Schauspieler ja oft in Abhängigkeitsverhältnissen sind. Und dann vielleicht Dinge spielen oder machen, wo sie sagen, ich weiß gar nicht gerade warum oder es ist mir eigentlich zuwider, das zu spielen und brauchen aber das nächste Engagement und so. Das könnte ich jedem Schauspieler einfach raten, seine Grenzen zu kennen und zu wissen, warum er sie überschreitet, ja, für was.
Wie haben Sie gemerkt, dass Sie also Kabarettistin werden möchten, die das alles selber in der Hand hat, wo der Schauspieler sonst normalerweise nur eines hat, nämlich die Interpretation dessen, was das Umfeld einem vorgibt?
Die Entscheidung war gar nicht so bewusst, dass ich das ausschließlich machen möchte. Das war eigentlich schon, es war mit 15, als ich angefangen habe, Lieder zu schreiben, es hat mich immer begleitet. Ich habe auch während des Gesangsstudiums, während des Schauspielstudiums mal hier und da offene Bühnen gespielt und mit dem Kram. Das hat nie aufgehört. Das Schreiben nebenbei hat nie aufgehört. Und ich habe das selber auch wirklich nach hinten verschoben. Ich hatte da schon eben erwähnt, der Sebastian Krämer und viele andere Kollegen, die in dem Bereich da schon längst arbeiteten, wo ich dachte, ich möchte das auch mal machen, aber es ist noch Zeit. Das kann ich auch noch später machen. Ich möchte gerade das andere lernen. Und es war jetzt gar nicht so bewusst die Entscheidung, ausschließlich das zu machen, sondern eben auch zu machen. Und dann hatte ich, muss ich sagen, auch das Glück, dass das so gut funktioniert hat. Dass plötzlich stand da eine Tour und im ersten Moment war mir gar nicht so bewusst, dass es das Theater dann immer mehr ausschließt. Aber es war so, jetzt komme ich dazu nicht mehr. Ich vermisse es manchmal auch, aber ich bin froh, nicht mehr in diesem Apparat Theater zu stecken und auch in bestimmten Zwängen da auch nicht zu sein, sondern da doch mein eigener Chef zu sein.
Gibt es manchmal auch den Effekt, dass Sie als Diplom-Schauspielerin und auch erfahrene Schauspielerin bei Kollegen, also speziell bei Comedians, die das nun wirklich nicht gelernt haben, also die kein oder wenig Handwerkszeug haben, wo Sie sagen, meine Güte, du könntest aus deinen Texten mit ein bisschen Handwerk noch was rausholen? Oder haben Sie also so einen professionellen Blick auf die, sagen wir mal, Kleinkunst im Allgemeinen auch?
Nein, so habe ich das nie, wenn etwas auf der Bühne stimmt und mir eine Geschichte erzählt wird. Wir sind ja alles Geschichtenerzähler, ob man, egal welche Sparte man da jetzt auftut, ob das getanzt, gesungen, meinetwegen auch Pantomime oder wie auch immer etwas dargestellt wird, wir sind alles Geschichtenerzähler. Ja, und es gibt Leute, die spielen das fantastisch, was sie da machen, sind deswegen noch lange nicht Schauspieler, weil sie eben nur das, also eigentlich sich selbst spielen oder überhaupt verspielt sind auf der Bühne. Und da taucht man ja seltener, obwohl es kommt drauf an, da gibt es gerade die österreichischen Kabarettisten haben viel Rollenspiel in ihren Programmen. Aber ja, es ist immer, wofür? Welcher Sache, welcher Geschichte dient was? Und da sitze ich nicht da. Und du könntest es aber besser setzen. Nein, sicher nicht.
Also so nicht. Aber auf einen Aspekt möchte ich nach Ihrem nächsten Musikwunsch zu sprechen kommen, nämlich der Ausbildung oder den Seminaren, die Sie bei Christoph Stählin und seiner Akademie Sago absolviert haben. Oder Sie waren in einer Gruppe junger Künstler, die eben von ihm, dem verstorbenen großartigen Liedermacher und Dichter, als Mentor begleitet worden sind. Aber zunächst mal ein Stück von Ihnen oder was haben Sie sich ausgewählt, Frau Köbernick?
Ja, in dem Fall entscheide ich mich gerade kurz um und es gibt jetzt, wo Sie Christoph Stählin erwähnen, der ja sehr wichtig war für mich und immer noch ist. Wir haben zu seinem 70. Geburtstag, im Grunde seine Schüler haben eine CD gemacht, die Versammlung der Inseln. Und ein Lied, und da kommen jetzt vier Leute vor, haben wir als vierstimmigen Satz umgeschrieben, beziehungsweise Sebastian Krämer schon erwähnte, hat diesen Satz geschrieben und wir können ja mal reinhören. Es ist, den Bass singt Timo Brunke, den Tenor Sebastian Krämer, Annett Kur den Alt und ich den Sopran. Und das Lied heißt Das Tiefe.
Verlierst du unterm Fuß den Grund, steht dir das Wasser an den Mund, geht's ins Tiefe. Zum Vater spricht der kleine Sohn, Papa, schau hier, ich trau mich schon bis hier, dann trau ich mich nicht mehr. Es führt am Rand von jedem Meer eine flache Bahn, eine schiefe. Ins Tiefe, ins Tiefe, ins Tiefe.
Das Tiefe. Und das ist ein Text von Christoph Stählin, gesungen von vier seiner Schülerinnen und Schüler. Darunter die Gästin des heutigen H2-Doppelkopfs Uta Köbernick, die den Sopran gesungen hat. Und Arne Kapitzer ist der Gastgeber dieser Sendung und Uta Köbernick hat sich das Stück ausgesucht. Was haben Sie von Christoph Stählin gelernt in seiner Akademie Sago, Frau Köbernick?
Ganz viel. Es fällt mir immer sehr schwer, das genau zu beschreiben. Es ist eine Bilderwelt, die er aufmacht. Allein ihm zuzuhören ist schon eine, wenn man das so sehen möchte, eine wunderbare Lehrstunde. Sein Blick fürs Detail, sein Blick auf die Welt, dass er aus einem Baumstamm und die Rinde betrachtet und daraus wirklich da die Welt wiederfindet und etwas spiegelt. Solche Sachen auch ganz rein, auch handwerkliche Sachen, Versmaß oder wie man ein bisschen bewusster mit dem Reim umgehen kann, um bestimmte Dinge zu vermeiden, die häufig passieren.
Was gefällt Ihnen denn hier an dem Stück Die Tiefe? Denn das ist ja auch so ein bisschen Couplet-Form. Also das Wort Tiefe kommt immer vor, aber es kommt ja eben überraschenderweise vor und gibt dann rückblickend eine neue Bedeutung dem Gesagten. Was kann man denn hier dran sehen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Form, sich einen Gegenstand der Betrachtung zu nehmen und ihn von ganz vielen Seiten anzugucken. Das ist auch etwas, was ich sehr stark gerade so in den ersten Programmen ganz oft gemacht habe. Da hatte ich Lieder wie das Scheitern oder Reste. Jetzt im neuen Programm ist ein Text, das Wackeln, wo ich sage, gerade bei solchen Texten, wo ich wirklich eine Sache nehme und dann immer mehr gucke, was dazugehört, da habe ich viel von Christoph lernen dürfen.
Und wie liefen solche Seminare gruppendynamisch ab? Hat er auch angeregt, dass seine Schüler voneinander auch was lernen, einander kritisieren? Oder wie ist das abgelaufen?
Man hat ja gesprochen, auf jeden Fall. Also es ist, für manche sind vielleicht diese Seminare ein bisschen freakig gewesen, weil es doch so wieder ein kleiner Zirkel war. Das Schöne war, man war in einem geschützten Raum dahingehend geschützt vor Konkurrenz. Es ging nicht darum, also es waren Leute bei Sago, die völlig erfolgreich das zu ihrem Beruf gemacht haben, aber es gab auch ganz andere, die das nebenbei gemacht haben und zwar ganz großartig. Und bei Sago zählte dann nicht mehr, wer hat damit Erfolg oder nicht, sondern es wurde das Lied angeguckt oder der Text. Und da konnte ein erfolgreicher Kollege genauso entlarvt werden im Schummeln oder wenn man mal die Texte genau abgeklopft hat. Und sich dem auszusetzen, im besten Sinne auszusetzen, das war gut. Man merkt oft selbst, zum Beispiel auch gerade bei Liedern, früher ist mir immer aufgefallen, es gab so Zeilen, da habe ich immer geschummelt, ich war froh, wenn die rum waren. Weil da habe ich halt nochmal die Strophe gefüllt oder so. Und diese Signale auch wahrzunehmen, zu sagen, man merkt es doch selbst. Man merkt doch, da hat man nicht sauber gearbeitet. Und dem auch zu vertrauen oder ganz genau zu gucken, was wollte ich wirklich erzählen? Und ja, und da dran zu bleiben. Und ja.
Ja. Das klingt sehr plausibel jedenfalls. Und Sie haben ja diese Tugend, sage ich mal, der Selbstkritik und der Kritik anderer in so einem Rahmen nutzen Sie ja auch, indem Sie in unterschiedlichen Ensembles oder Duo-Formationen auch auftreten. Also einmal mit einer Band, dann mit Dota Kehr, der Kleingeldprinzessin oder mit dem österreichischen Kabarettisten, Philosoph mit Gunkel, Günther Pahl. Also was lieben Sie an der Arbeit im Duo oder in der Gruppe, Frau Köpernick?
Das ist wunderbar. Das ist Auf Dota bin ich gestoßen, die war ja auch bei Sago, aber nicht, wir waren nicht gleichzeitig dort, jedenfalls am Anfang nicht, weil uns voneinander berichtet wurde, dass wir eine gewisse Verwandtschaft hätten. Und wir sind uns begegnet und haben das auch feststellen können und haben Freude daran gehabt und hatten dann große Lust, auch gemeinsam immer wieder auf Tour zu gehen, haben uns, zeigen uns die Sachen natürlich, sind da auch sehr kritisch miteinander und im besten Sinne, also es gibt Kollegen, wo ich wirklich sehr viel Wert auf die Einschätzung sehr viel von halte und umgekehrt auch. Und mit Dota ist das halt sehr stark aufs Lied. Und beim Gunkel ist es wieder noch eine andere Geschichte. Das ist, er macht zwar auch Musik, aber in dem Fall ist es ausschließlich das Wort. Und da gibt es auch eine Art, eine Betrachtung der Welt, die mir unglaublich gefällt. Und er schätzt meine. Und im ersten Moment ist es vielleicht für Außenstehende so, das passt zusammen. Wir wissen, dass es passt. Und das ist unser Motor, das gemeinsam zu machen. Und das machen wir gerne, ja. Es gibt auch in der Schweiz Kollegen, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Manuel Stahlberger zum Beispiel. Da haben wir auch einen Doppelabend und so. Und das ist immer schön. Man ist ja so viel alleine auf der Bühne. Schon allein. Oder es gibt Kollegen, die man so gerne hat und dann sagt man, komm, wir machen was zusammen, damit wir uns mal sehen. Und genau, das ist eine schöne Sache.
Der Gunkel hat was sehr Schönes über Sie gesagt. Uta Köpernick denkt schön. Das heißt also, er rühmt an Ihren Umgang mit der Sprache, wie Sie es umsetzen. Was würden Sie denn selber sagen, was sind da die Kreativitätstechniken oder wie man es nennen möchte?
Es ist ganz unterschiedlich. Selten, aber manchmal ist sogar eine Musik zuerst da. Das hatte ich früher gar nicht. Inzwischen ist das so, dass eine Musik da ist und ich richtig mit einem, so einem Alibi-Text, der erstmal, um das textlich zu, die Melodie zu machen, oder ich finde ein Wort, was mir gefällt und dann plötzlich entsteht das, was ich eh erzählen möchte. Weil ich habe einen Motor, bestimmte Dinge zu erzählen und die suchen sich ihren Weg, auch wenn ich zum Beispiel mit der Melodie angefangen habe. Oder es ist eben wirklich da erstmal ein Text oder ein Gedicht und dann weiß ich selbst noch nicht, ob da ein Lied draus wird. Oder die Melodie schwingt schon beim Schreiben irgendwie mit. Und dann gibt es auch manchmal, wenn ich merke, ich habe lange nichts mehr geschrieben oder es müsste mal wieder. Und dass ich auch manchmal ganz pragmatisch vorgehe und mir eine Aufgabe stelle. Das ist schon ganz toll ausgegangen und auch, und manchmal war es auch eine reine Aufgabenerfüllung und dann dachte ich, ja, gute Übung. Das ist, man muss auch unbedingt, man muss wegwerfen, streichen können. Das ist ganz wichtig. Das kann ich ganz gut.
Ja, also das ist ja, wenn man mit Leuten, die schreiben, da gibt es immer so einen Spruch, einen englischen Spruch, kill your darlings. Also die Passagen, in die du dich am meisten verliebt hast, die musst du am Ende dann doch streichen, weil sie irgendwie nichts geworden sind. Woran kann denn das liegen?
Da ist zum Beispiel, nicht immer, aber manchmal auch, ich mag ja die Form und eben wenn Vers macht und Reim und so auch ist, dass ein manchmal der Reim andere empfinden ihn als Beschneidung. Mir hilft er manchmal, Dinge auszuschließen. Er führt mich manchmal auch auf eine neue Spur, wo ich sage, okay, interessant zu verfolgen. Oder ich weiß ganz genau, ich finde hier nichts, es klingt alles gebastelt und nicht organisch und nicht gut. Ich muss etwas Grundsätzliches ändern, um dahin zu kommen, was ich will. Und da finde ich diese Grenze, also in dem Fall wirklich diese Begrenzung des Reims sehr, sehr angenehm. Und das Kill Your Darlings passiert in diesen Strecken oft, weil manchmal hat man irgendwie eine schöne Idee, die führt nur zu nichts. Sie ist so wichtig, dann muss man halt Lösungen finden, dass es dann am Ende aufgeht, was man da erzählen. Manchmal ist es ein schöner Effekt oder irgend sowas, und auf den man dann verzichten muss, um eine Stimmung nicht zu zerstören oder manchmal ist es auch ein guter Witz. Ich bin ja nicht wahnsinnig witzig eigentlich. Manchmal schon. Quatsch mache ich auch total gern, aber manchmal fällt mir auch ein schöner Quatsch ein, dann merke ich aber, es zerstört leider den Gedanken, den ich da habe. Und dann muss er raus.
Jetzt ist was drin in dieser Sendung und diese Lücke füllen Sie jetzt, Uta Köbernick, bitte mit dem nächsten Musikwunsch, der idealerweise dann von Ihnen selber wäre.
Genau, also um mal die ganze feingeistige Scheiße wegzulassen. Also dann würde ich in dem Fall mal sagen, was mit Band? Die CD hat übrigens Dota produziert und ich nehme jetzt einfach mal Tee kochen.
Dieses Augengeklapper, dieses Bahnhofsgewinke, dieses Sehnsuchtsgeplapper, dieses Ach, ich versinke. Dies Termingesuche.
Tee kochen, Uta Köbernick mit Band. Und sie ist hier zu Gast im H2 Doppelkopf bei Arne Kapitza, der Gastgeber ist. Ich freue mich sehr. Und Uta Köbernick hat vor diesem Stück erzählt, wie sie arbeitet und wie ihr der Reim hilft. Und ich möchte etwas, weil ich jetzt auf die bisschen politischere Wirkung dieser Kabarettistin zu sprechen kommen möchte, eines zitieren. Der Ernst der Lage ist der Stand der Dinge. Tja, die Lage, das ist was Waagerechtes, der Stand der Dinge ist was Senkrechtes, das ist wie ein Kreuz gebaut. Ja, damit sind einfach zwei ähnlich lautende Sachen kombiniert worden. Schöner Satz. Wie ist Ihnen da eingefallen, Frau Köbernick?
Es ist immer so hart, wenn das so ein ganz kurz, ich mache ja gerne ganz kurze Sätze und dann werden die dann erklärt.
Das, ja, das ist manchmal ein bisschen unlustig, Witze zu erklären. Ne?
Nein, ich weiß gar nicht mehr. Das sind manchmal so Geschenke, die kommen nebenbei. Bei dem Satz war ich mir selber gar nicht sicher, was der kann. Weiß ich noch, im ersten Moment kann der was. Der flirrt so. Und wenn was flirrt, gefällt es mir erst mal. Und dann jetzt bei dem, also es gibt ja auch, da habt ihr ja einige solche Geschichten. Dazu muss ich aber sagen, Geschenke kommen nicht einfach so. Also da muss man sich auf eine Suche begeben haben und auch lange erfolglos manchmal geblieben sein, damit Geschenke kommen. Also ich setze mich nicht hin und warte, dass das mal eben passiert. Das ganz wird nicht, bei mir nicht jedenfalls. Da muss ich eine gewisse Vorarbeit leisten. Und manchmal ist das auch echt mühsam, weil dann hat man vielleicht ganz lange an irgendwas gearbeitet, was zu nichts geführt hat und dann kriegt man plötzlich einen Satz geschenkt und denkt, ja, schön, freue mich, aber rein damit ist das Programm noch nicht voll, das Neue, wenn so ein Satz, der eine halbe Minute nicht mal dauert. Und dann, ja, was sollte ich jetzt sagen?
Ja. Ja, ich wollte eigentlich auf die politische Kabarettistin Uta Köbernick hinlenken damit. Ihr aktuelles Programm heißt Grund für Liebe und hat aber Untertitel, die dann das Ganze noch erläutern, nämlich
politisch zärtlich schön. Ja, so.
Und darin sind politische Stücke wie zum Beispiel etwas über Zäune bauen. Mhm. Also zurzeit werden überall Zäune gebaut. Und wenn Sie die Möglichkeit nutzen, auf der Bühne zu sein und Menschen etwas zu zeigen, was möchten und was können Sie bei ihnen bewirken?
Ich möchte einladen, erstmal sich auf den einen oder anderen Gedanken einzulassen. Und es ist bei mir so, ich habe eigentlich erst so vor 5 Jahren wurden die Sachen politischer, beziehungsweise ich hatte einen großen Wunsch, mich zu äußern. Mir stand aber gar nicht so die Sprache dafür zur Verfügung, weil ich eigentlich, wie vorher schon ein bisschen beschrieben, ich stelle eine Sache hin und man kann sie von vielen Seiten betrachten. Und dann gab es bei mir irgendwann einen Punkt, ich wollte dann, weil das lässt ja auch viel Spielraum und Interpretation, das finde ich auch schön, aber da gab es dann bei mir irgendwann einen Punkt, ich wollte nicht interpretierbar sein. Und dann habe ich gemerkt, meine Art, Dinge zu machen, passt aber fast nicht zu politischen Sachen oder zu dem, was ich sagen möchte. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich dann ein bisschen einen Schlüssel dafür gefunden habe. Das ist bei diesem Programm jetzt so, also wenn ich zum Beispiel über Griechenland oder so reden möchte, dann es gibt so viele Kabarettisten, die das gut machen. Und bei mir ist dann eher so, ich suche nach einem Schlüssel, wie zum Beispiel Schulden, was sind das? Und dann gehe ich nämlich Schulden und gucke ganz verschiedene Bereiche an. Oder auch, sage ich mal, ernster Lage, Stand der Dinge, da ist ja was Wackeliges. Und dann habe ich einen Text zum Wackeln. Und da kommt ganz viel, da kommt ein menschliches, politisches, ganz viel vor. Und das ist so ein bisschen mein Zugang. Oder bei dem Zäunelied, das ist da eigentlich das ist fast ein Schlager. Und da komme ich vom ganz anderen Weg her, als zu sagen, wir haben ja ein Problem, sondern es ist fast euphorisch, komm, lass uns Zäune bauen. Und dann bricht das wieder.
Augen zu, ich zähl bis 3. Liebling, bist du auch dabei? Einfach los, sich mal was ganz Verrücktes trauen. Liebling, ach, es ist so schön, ich will mit dir an alle Grenzen gehen, an alle Grenzen gehen und dann lass uns Zäune bauen. Zäune bauen.
Ich bin dann doch eher eine so der Weichen. Um die Ecke aber weich.
Ja, weiche Wörter für harte Themen und die in mal harte, mal weiche Köpfe reinkommen. Sie haben ja von Christoph Stählin gelernt, haben Sie gesagt, ein Detail aus unserer Lebenswelt zu nehmen, wie zum Beispiel einen Zaun, der dann aber, wenn man die Geschichte drumherum erzählt, wo dieser gerade steht oder wer ihn baut, doch einiges sagt.
Kommen wir nochmal zurück zur Wirkung und ich möchte das auch mit Christoph Stählin beschließen, mit dem Satz, den er gesagt und geschrieben hat, man soll mit Kunst nicht zielen, wenn man ins Schwarze getroffen hat, wird man es schon merken.
Wenn dann das Publikum die Botschaft erhalten hat, was wünschen Sie sich denn so für ein Reaktionsspektrum?
Es wäre vielleicht nicht ganz wahr, wenn ich sagen würde, man steht nicht auf der Bühne, um geliebt zu werden. Es ist nicht mein Motor. Es ist auf keinen Fall mein Motor, auf eine Bühne gehen und was zu sagen. Ich finde, wenn man die Bühne dazu nutzt, nur um eine Selbstbestätigung zu erfahren, dann ist das Publikumsmissbrauch. Das heißt also, man gibt etwas und dann muss man gucken, was da kommt. Und das ist ganz unterschiedlich. Ich erlebe ganz dankbare Reaktionen. Ich erlebe auch Unverständnis. Natürlich bin ich froh, wenn etwas passiert, wenn diese Stimmung im Raum sich verändert. Wenn man sich gegenseitig einlässt, das ist schön.
Sie haben mal einen Begriff geprägt, Nahkunst. Also man spricht ja von diesen Künsten, wo einer was macht, der selber geschrieben hat und selber vorträgt, von den sogenannten Kleinkünsten. Jetzt haben Sie das veredelt zur Nahkunst. Welche Art Nähe passiert da zwischen Künstlerin und Publikum?
Mir gefällt das Wort deshalb, weil irgendwie denkt man trotzdem an Nahkampf. Und das ist natürlich auch ein bisschen. Ich mag die kleinen Bühnen wirklich sehr, weil man nicht schummeln kann. Es ist sehr direkt und dadurch, ja, Nahkunst, man sieht alles sehr genau. Es ist schon eigentlich auch ein besonderes Privileg, irgendwie so, dass da ein Raum ist, dass Leute kommen und einem zuhören. Da ist kein Fernsehen dazwischen. Also ich meine, klar, gibt es manchmal Fernsehen oder so, aber es ist wenig dazwischen. Die Bühne gibt einen gewissen Schutz, aber eigentlich ist es sehr intim oft, in manchen Räumen wirklich sehr nah. Ich finde zwar die Grenze sehr wichtig, also die Bühnenkante. Ich bin auch keine, die da irgendwie ins Publikum läuft und irgendwen dann noch Sachen fragt. Ich finde diese, ich mag diese Grenze der Bühnenkante durchaus. Wir sind heute ständig dabei, uns, das war jetzt ein anderes Thema, aber es fällt mir gerade ein, uns von irgendwas zu distanzieren und weit von uns zu weisen, bestimmte Dinge. Ich finde die Abgrenzung interessanter in der Nähe. Also ich finde, man kann in einem Gespräch, man kann miteinander reden und sich ganz klar abgrenzen von einer Haltung, von einer Meinung. Distanz, also sich zu distanzieren von Sachen, finde ich manchmal zu einfach.
Was kommt denn vom Publikum zu Ihnen zurück? Wie geschieht diese Kommunikation?
Einfach manchmal ganz klar hinterher, dass dann gesagt wird, danke für gerade diese Sache, da habe ich mich gerade sehr mit beschäftigt und das ist gerade, das hat mir noch gefehlt oder so. Das sind natürlich wunderbare Reaktionen. In dem Moment im Raum ist es natürlich die Veräußerung durch entweder Klatschen, Lachen, Raunen oder auch absolute Stille oder ein Nichtwissen, war das schon der Moment? Das kommt bei mir auch häufiger vor. Das sind die Veräußerungen und alle mag ich.
Es gibt heutzutage ein gewisses Misstrauen gegen die Medienwelt, sage ich mal, also gegen die einen Mainstream von Meinung. Ich will jetzt nicht mal von Lügenpresse sprechen, sondern den Eindruck, dass Medien wirklich sehr stark inszenieren. Spüren Sie als Künstlerin, die eben Nahkunst macht, dass es ein gestiegenes Bedürfnis an authentischer Begegnung mit einem Menschen gibt, der da wirklich genau beobachtbar ist, wo mehr Interaktion möglich ist? Spüren Sie dieses Bedürfnis nach Echtheit?
Ich versuchte diese Dinge ja auch im Programm aufzunehmen. Ich habe zum Beispiel ein Lied, wo ich, das heißt Mag sein, wo ich, ja, der Putin ist ein Arsch. Mag sein, ja, mag sein. Damit ist er wenigstens nicht allein, nicht allein. Und die Medien, sie lügen. Mag sein, ja, mag sein. Damit sind sie wenigstens nicht allein, nicht allein. Wir sind in einer ein bisschen schwierigen Zeit, muss ich sagen. Wir müssen sehr sortieren, wenn wir über Flüchtlinge, über alle möglichen Probleme reden, dann müssen wir das auseinander dividieren. Wir müssen über Ängste reden und die ganz genau anschauen. Wir müssen über Religion reden. Es nervt mich tierisch, über Religion reden zu müssen, ständig gerade. Bin ja im Osten groß geworden und hatte damit nichts am Hut. Jetzt muss ich mich auch damit sehr beschäftigen. Aber ich finde, das ist ein Thema, was man angucken muss. Es werden so schnell kausale Zusammenhänge gemacht. Gerade im Moment bin ich ein großer Freund, wenn die Dinge erstmal nebeneinander gestellt werden und nicht gleich ein Schluss gezogen wird. Und das ist, ich habe das Gefühl, das fällt immer schwerer. Irgendwie überall. Also es wird immer komplizierter.
Sie nennen Ihre Lieder auch Widerständchen, die Politiken. Also wogegen setzen Sie dieses Widerständchen?
Ich will jetzt nicht in den Ablauf eingreifen, aber jetzt würde ich zum Beispiel gerne einen Musikwunsch, der ist im Grunde aus meinem Programm, es ist die Zugabe geworden, es war nicht am Anfang da, aber es ist ein Lied, was mir gerade sehr am Herzen liegt und das würde ich lieber für sich sprechen lassen, als jetzt darüber zu reden. Das Lied heißt Rattenfänger.
Ich mache mir Gedanken und spreche sie nicht aus, damit ich mich nicht anhöre wie ihr. Ich trage meine Zweifel still mit nach Haus und sie nagen an mir. Ich bin ein scheuer Mensch, ich schätze Distanz und genau da kommt ihr mir zu nah. Rattenfänger, Rattenfänger, was pflanzt ihr da?
Rattenfänger, ein Stück oder eben auch Widerständchen von Uta Köbernick, die heute im H2 Doppelkopf mit Anne Kapitza zu Gast ist. Nun ist Ihnen, Frau Köbernick, was sehr Schönes passiert, dass nämlich Sie die schweizerische Preisträgerin des Internationalen Radiokabarettpreises Salzburger Stier geworden sind. Eine der herausragenden Auszeichnungen in diesem Genre und Sie eben als Deutsche, die allerdings in der Schweiz lebt, aber werden für die Schweiz ausgezeichnet. Was bedeutet das für Sie?
Ein Balsam war das. Nein, es war erstmal eine Riesenfreude. Riesenfreude, also diesen Preis zu bekommen und es war ein ganz, das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber ganz warmes, gerührtes Gefühl, diesen Preis von der, das ist ja nicht von der Schweiz, von einer Jury aus der Schweiz zu bekommen und ich weiß nicht, ob damit alle Schweizer einverstanden wären, dass das jetzt ausgerechnet eine Deutsche kriegt. Aber ich bin jetzt seit 16 Jahren hier und mit Höhen und Tiefen, ich mag das Land sehr, ich habe hier viel viel lernen dürfen. Es gibt ganz viele Sachen, die ich sehr mag. Es ist aber nicht so leicht als Deutsch in der Schweiz. Man kriegt auch oft ein paar Kinnhaken, die natürlich meistens sogar sehr freundlich daherkommen und aber dann auch durchaus wehtun. Also die Deutschen werden ja nun mal nicht ganz so gemocht.
Die sind ja auch die größte Einwanderergruppe, deren wegen man ja ganze Masseneinwanderungsinitiativen machen muss, damit es nicht zu viele werden, oder?
Ja, also wenn wir jetzt mal über das politische System sprechen, kann man ja sagen, ich als Ausländerin bin hier total privilegiert. Die Schweizer, die müssen ständig abstimmen und zwar über mich. Ja, also es geht ständig um mich. Großartig. Nein, aber zurück zu dem Preis. Ich bin da ganz, es ist ein schöner Preis. Ich freue mich sehr und hat ja mich wirklich, wirklich gefreut, auch von hier aus diese Wertschätzung zu bekommen, denn ich arbeite viel hier. Ich mache viel hier am Radio und auf den Schweizer Bühnen und das ist sehr schön. Ja.
Aber können Sie überhaupt Schweizerdeutsch oder Zürichdeutsch?
Oh, Herr Kapitza, jetzt wenn Sie da aber so ein bisschen, jetzt müssen Sie ein bisschen aufpassen. Es ist schon ein kleines Problem da jetzt. Versteht irgendetwas da aus dem Sendegebiet? Hessen. Ich habe immer Schweizerdeutsch lehren, also Schweiz Mundart habe ich lehren und ja, daran geschafft. Und manchmal sagen Leute, tue nicht. Und manchmal sagen sie, gut, gut.
Die Kabarettistin Uta Köbernick. Am Schluss möchte ich Sie fragen, Sie können viel, haben viel gemacht, also gesanglich, musikalisch, kabarettistisch. Gibt es irgendein Projekt, Genre, Plan, wo Sie sagen, das wollen Sie nochmal anpacken? Also ich spreche jetzt von Oper, Roman, Film oder was auch immer.
Also nichts geplant oder so, aber gesagt, ich fände auch mal toll, so ein paar von meinen Liedern mit Orchester zu spielen oder so. Das sind bleiben im Moment nur Gedanken, aber ja, vorstellen kann man sich echt viel.
Vielen Dank, Uta Köbernick, für dieses Gespräch. Am Schluss steht noch ein Stück, das Sie sich aussuchen. Ich kenne es nicht, verabschiede mich jetzt, Arne Kapitza, und überlasse Ihnen, Frau Köbernick, und dann demjenigen oder derjenigen, die da erklingt, das letzte Wort.
Ja, wir haben vorhin schon kurz von ihr gesprochen, von Dota Kehr. Und es ist einfach ein Lied, was zwar nicht von ihr ist, sondern von Chico César. Und sie hat es aber übersetzt. Und mit ihm zusammen gesungen auf ihrer Platte Schall und Schatten. Schon etwas älter, aber ich mag es sehr. Und das würde ich mir am Ende wünschen. A primera vista.
Als ich nur wollte und nichts war, als ich nur wartend da stand, als in der Kälte ich fror, als ich kein Wort für dich fand.